Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Ich hab lang gewartet und nachgedacht. Hatte viele Träume und jetzt bin ich wach. Wenn wir suchen, finden wir das neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies, außer unsere Angst. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen.
Ja, und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu Soundcheck Politik, dem politischen Podcast, bei dem es, das wisst ihr, die ihr schon ein paar Mal zugehört habt, immer um Politik, aber vor allem auch um Musik geht. Es geht um die großen und kleinen politischen Fragen, es geht immer auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen, die ich mir einlade, spreche ich über aktuelle politische Herausforderungen, aber natürlich auch immer über Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und deswegen begrüße ich heute den künstlerischen Direktor, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter Populäre Musik der Popakademie Baden-Württemberg, Derek von Krog. Lieber Derek, ganz herzlich willkommen, ich freue mich.
Thanks for having me, wie man so schön sagt. Moin, moin.
Moin. Wir haben gerade was für Kenner gehört, nämlich Schritt für Schritt ins Paradies von Tonsteine Scherben. Und es ist ja, glaube ich, eine der prägenden Band gerade in Deutschland, was Popmusik angeht, aber eben auch sehr stark mit politischen Texten. Ich zitiere mal kurz, ich habe lang gewartet und nachgedacht, hatte viele Träume und jetzt bin ich wach. Wenn wir suchen, finden wir das neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies außer unserer Angst. Und da gehe ich gleich mal ganz tief ins Thema. Tonsteine Scherben haben damit mit diesem Liedtext natürlich eine Stimmung in diesem Land angesprochen. Und wenn wir heute mal ins Land schauen, was trennt uns vom Paradies? Nichts als unsere Angst. Wir haben doch gerade schon das Gefühl, dass die Menschen irgendwie verunsichert sind, teilweise verängstigt. Populisten kochen auf dieser Brühe ihr politisches Süppchen. Und deswegen ist für mich die Frage, lieber Derek, wie sieht's bei dir an der Popakademie aus? Habt ihr bei euch in Mannheim an, ich finde, einer vorbildlichen Einrichtung, was das Thema Hochschulen und vor allem auch Musik angeht, habt ihr da auch Einflüsse in eure Arbeit in der Popakademie, in der ihr auch merkt, Verunsicherung bei jungen Menschen? Oder sind die so fröhlich durch ihr Thema, nämlich die Musik, dass du sagst, das geht weiträumig an unserem Laden vorbei?
Also es ist so, ich bin ja jetzt erst ein Jahr da und ich habe aber innerhalb dieses einen Jahres eine ganz schön bemerkenswerte Entwicklung irgendwie mitbekommen. Es ging los mit Abschlussprüfungen eines Jahrgangs, der mir dann danach so ein bisschen als Covid-Jahrgang vorgestellt wurde. Da war es schon bemerkenswert düster, muss man sagen. Wobei düster, ich sag mal introvertiert und selbstreflektierend und sehr, sehr nachdenklich, das trifft es vielleicht besser. Und was aber schon da zu sehen war, war, dass die jungen Leute auf jeden Fall wieder eher Popmusik mit Meinungen machen. Was ich persönlich, so rein geschmäcklerisch schon irgendwie sehr, sehr begrüße und aber auch gesellschaftlich natürlich super finde. Wir sagen den Leuten ja nicht, was sie machen sollen. Das ist eins der obersten Prinzipien hier im Haus. Aber wenn die von alleine da drauf kommen, finde ich es natürlich umso besser. Und seitdem ist aber was ganz Interessantes passiert. Nämlich, es wird zwar weiterhin viel Pop mit Meinung gemacht, aber man spürt so einen leicht hochkriechenden Optimismus langsam. Das ist ganz komisch. Also noch so vor einem halben Jahr, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, oh ja, alles ein bisschen hart und dunkel. Aber jetzt, ich meine, die kriegen natürlich auch die politischen Entwicklungen mit. Und wenn wir jetzt nach England gucken, nach Frankreich, Überraschungen. Und jetzt neuerdings ja auch nach Amerika. Sieht auch nicht mehr ganz so dark aus, wenn ich da mal Position beziehen darf. Und es ist echt witzig, das bildet sich so ein bisschen immer mit einer leichten Latenz und einer leichten Indirektheit, aber doch verblüffend schnell auch in den Werken ab, die wir hier irgendwie zu hören bekommen von den Studis. Also irgendwie eine schöne Entwicklung gerade, muss ich sagen.
Das macht freut mich zunächst mal total, weil ich sag dir es auch, ich bin gerade viel im Land unterwegs auf einer Zukunftstour, weil mir geht es so auf den Zeiger, diese latent miese Stimmung. Ja, also ich weiß, dass wir gerade politisch, gesellschaftlich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit sind. Also wir sollten es nie unterschätzen, was es heißt, vor der Haustür einen Krieg zu haben. Ja, Menschen aus einem Kriegsland bei uns vorübergehend aufnehmen zu müssen als Flüchtlinge. Gleichzeitig natürlich auch, was den Geldbeutel vieler Leute angeht, das Thema Energiekosten, das plagt ja die Menschen auch ökonomisch. Corona ist auch noch nicht so ganz rausgeschwitzt aus der Gesellschaft. Also wir haben schon das Gefühl, da ist so eine Grundgereiztheit in der Gesellschaft und auch eine Zukunftsangst. Aber ich habe latent das Gefühl, die Leute haben irgendwann auch keinen Bock mehr auf schlechte Laune. Und das, was du gerade beschreibst, freut mich ja, weil die Punkte, die du gerade ansprichst, wir haben es in Großbritannien gesehen, da ist eine Tory-Partei jetzt, ich sage jetzt mal, ins Off geschossen worden, historische Niederlage, weil sie dieses Land ja durch den Brexit auch, ich sage mal, in 14 Jahren wirklich nicht nach vorne, sondern eher in den Abgrund geführt haben.
Vorsichtig formuliert.
Wir haben in Amerika dieses Phänomen jetzt, alle haben den Kopf geschüttelt nach dem Präsidentschaftsduell und vor allem nach dieser Debatte, haben ja alle gesagt, um Gottes Willen, das wird ja wohl nicht doch Trump werden. Und was jetzt durch den Wechsel zu Kamala Harris gerade durch das Land für einen Ruck geht, das macht einem richtig Spaß. Und ich finde, wir sollten uns von denen ja auch ein Stück weit mitnehmen lassen, die diese Begeisterung in sich tragen. Und da finde ich einfach gerade Musik unglaublich wichtig. Ich hatte heute Morgen hier bei mir im Studio ein paar Jungs, die machen klassische Musik. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Hanke Brothers. So ein Brüderquartett, vier klassische Musiker, die aus der Kirchenmusik, aus der klassischen Musik kommen, die aber wahnsinnig viel auch in Schulen sind und das Thema Musik gemeinsam musizieren, gemeinsam singen, auch vor allem an junge Menschen transportieren. Und das macht richtig Spaß, wenn du deren Augen leuchten siehst. Ja? Also Musik so ein bisschen auch als ein Mittel, um die Gesellschaft auch wieder ein bisschen in eine andere Stimmung zu versetzen, emotional anzusprechen, weil was in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren passiert ist, die mit den negativen Emotionen, die haben Zuspruch gekriegt, die Hass und Hetze verbreitet haben, aber die mit der positiven Emotion, und das ist ja das, was ich immer sage, wir müssen dieser Negativemotion was Positives entgegensetzen, das darf nicht nur über den Kopf gehen, das muss auch über den Bauch und übers Herz gehen, und deswegen für mich ist es ganz wichtig, dass du das beobachtest, auch bei deinen Studierenden. Wie siehst du denn gerade so, ich sage jetzt mal mit dem Blick auf die Musikszene, du bist ja da durchaus jemand, der sich da auch ein bisschen umtut als Musikproduzent, als Keyboarder. Für die Leute, die es vielleicht nicht genau wissen, du bist seit 1994 auch Mitglied von Nenas Liveband. Das darf man, glaube ich, schon verraten. Das steht ja auch, glaube ich, an manchen Stellen. Wie nimmst du die Stimmung innerhalb der Künstlerszene in Deutschland wahr? Ich weiß, Kunst ist immer auch politisch. Manche verstecken es so ein bisschen, aber viele sind ja auch unterwegs und sagen, wir dürfen es nicht einfach passieren lassen. Ich nehme jetzt mal Sebastian Krumbiegel von den Prinzen oder so jemand, der macht ja auch seinen Schnabel auf. Wie nimmst du da gerade im Kampf gegen Populismus, gegen Rechte, wie nimmst du da die Stimmung innerhalb der Künstlerszene wahr?
Da ist vielleicht fast das bessere Beispiel Sammy Deluxe, mit dem ich auch sehr viel zusammenarbeite. Der hat natürlich über die Jahre sehr, sehr viele Statements zu diesen Themen rausgehauen. Der ist nochmal deutlich politischer, als es jetzt Nena zum Beispiel ist. Bei Nena ist es eigentlich eher so, dass sie nicht wirklich als politisch wahrgenommen wird. Außer jetzt mal, es gab so diese Geschichte mit Covid, wo sie sich über die Maßnahmen aufgeregt hat. Da war sie ja nun auch nicht ganz alleine. Da gab es ja auch Helge Schneider und Ähnliches. Da gab es dann immer so ein bisschen das Ding, oh, ist sie jetzt wie Naidu? Und das war alles so ein bisschen drüber. Ja, das hat sich Gott sei Dank auch alles jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich jetzt den Künstlern, die ich kenne, ein bisschen Unrecht tun, wenn ich versuchen würde, da einen allgemeinen Trend zu diagnostizieren. Mhm. Weil da ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass Sammy Deluxe im Moment eher ein bisschen genervt von dieser Sisyphus-Arbeit ist. Ne, weil er sich schon immer so ein bisschen zu Recht natürlich auch fühlt, als würde er ständig denselben Fels den Berg hochrollen, nur um dann zuzugucken, wie er wieder runterrollt. Da gibt es natürlich immer so Wellenbewegungen und Phasen, wo man dann mal sagt, so, jetzt habe ich gerade überhaupt keine Lust mehr, dass mein nächstes Lied schreibe ich jetzt über meinen Frühstückstoast und tschüss. Ne, so. Ja. Aber allgemein ist es schon so, dass... Ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit den 90er Jahren, vielleicht erinnerst du dich noch, da gab es mal so diese Phase, wo wir irgendwie alle dachten, es wird jetzt alles viel besser. Mhm. Dann kam, wie hieß dieser asiatische Autor, Fukuyama, glaube ich, das Ende der Geschichte,
ja,
ne, wo so die große These irgendwie aufgestellt wurde, so das Ende der Geschichte insofern, als dass die ganze Welt alle in dieselbe Richtung einer irgendwie liberalen, irgendwie halb kapitalistischen, bisschen sozialen Gesellschaft irgendwie oszilliert. Und dann kam es ja bekanntlich doch ganz schön anders. Ja. Und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, und das ist auch tatsächlich ein Gefühl, das ich bei den Künstlern habe, wir hatten jetzt wirklich 10 Jahre massiv schlechte Laune. Ja. Wir sind jetzt die hinteren 10er-Jahre und die erste Hälfte der 20er-Jahre echt sorgfältig auf Social Media und Hassverkäufer und so reingefallen. Und so langsam habe ich das Gefühl, jetzt sind es die Leute auch langsam leid.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Mechanismen wirklich durchschaut wurden, so dass man jetzt da sicher drüber steht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass so im Weltdurchschnitt die Leute jetzt langsam sagen, wir können es nicht mehr hören.
Ja, okay. Also ich mir fällt halt auf, gerade in diesem sehr emotionalen amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, dass Leute sagen, die man vorher als sehr unpolitisch wahrgenommen hat, auf einmal hinstehen und sagen, hey, stopp, ich muss jetzt auch was tun, sonst werde ich mir das ewig vorwerfen. Beispiel Taylor Swift. Ja, das ist ja nicht wirklich jemand, die sozusagen aus der Mitte einer politischen Agenda kommt, aber die hat gesagt, hey, ich kann es nicht mehr mit ansehen und ich muss was dagegen tun. Ich muss auch meine Popularität nutzen. Mein ganz bekannt sind natürlich Leute wie Bruce Springsteen oder so. Die machen ja da gar keinen Hehl draus. Und ich finde es ja immer besonders krass, wenn dann so ein Präsidentschaftskandidat wie Trump glaubt, Lieder wie Born in the USA, die ja was ganz anderes inhaltlich sagen, für sich instrumentalisieren zu können. Daran sieht man ja, wie dämlich diese Leute teilweise sind. Ja, also es ist absurd teilweise. Aber wie gesagt, das macht mir Mut, weil ich glaube, das gilt für Politik, das gilt aber auch für Gesellschaft. Man darf es nicht einfach nur passieren lassen, so nach dem Motto, ja, da würden sich schon andere drum kümmern. Ich glaube, das ist auch keine Position, die wir uns leisten können. Ich habe jetzt gerade mal in die Liste reingeguckt. Du hast uns ja im Vorfeld eine Liste an Liedern geschickt, die auch, ich sage jetzt mal, zur heutigen Folge passen würden. Ich finde die Liste beeindruckend und bunt. Da kommen die Ärzte vor, Anneliese Schmidt. Übrigens die Ärzte mit diesem Demokratie-Song, der vor kurzem rauskam, fand ich auch ziemlich stark. Dann hast du aber auch Vivaldi, 4 Jahreszeiten, Achtung, der Winter. Und bis zu Tonsteine Scherben, Schritt für Schritt ins Paradies. Was war so ein bisschen der Hintergrund deiner Auswahl für diese Liste? Was hat dich da bewegt?
Das ist folgendermaßen. Ich habe bei den Ärzten würde man ja normalerweise denken, okay, dann nimmst du dann halt Schrei nach Liebe. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, sodass das Lied das dann irgendwie alle wählen.
Ja.
Ich habe absichtlich so einen vollkommenen Gaga-Song wie Anneliese Schmidt genommen. Also erstens ein bisschen, weil er mir selber sehr am Herzen liegt, weil der so hervorragend kauzig ist und voll mit absichtlich falschen Schlagzeugfills. Und ach, es ist einfach ein Leckerbissen.
Mhm.
Aber auch deswegen, weil da so ein böser Humor drin steckt. Und ich meine gerade in den USA aktuell das zu verfolgen, dass diese Art von Humor eine wahnsinnig gute Waffe ist gegen diese Hassverkäufer. Ich meine, vielleicht hast du, ich weiß nicht, wie doll ihr das live verfolgt. Ich hänge da ziemlich wie ein Junkie an den Nachrichten. Irgendwie Tim Walz jetzt, der neue Vizepräsidentschaftskandidat. Ja. Der war ja der in irgendeinem Interview scheinbar sogar spontan mit diesem Wort, die sind doch alle weird, um die Ecke weird, gekommen
ist. Das Wort weird geht gerade total viral. Ja.
Und das ist ein Vorwurf, mit dem die nicht klarkommen, weil sie halt einfach auch weird sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel musikalischen Ansatz. Musik wird sehr schnell immer so ein bisschen anstrengend, wenn die Musik so mit so einem Zeigefinger kommt. Und ne, Rio Reiser, Tonsteine Scherben zum Beispiel, der gehört zu den großen Poeten. Der hat es geschafft, gleichzeitig einen Zeigefinger und trotzdem Poesie irgendwie zu machen. Ich finde, Schritt für Schritt ins Paradies ist da ein absolutes Paradebeispiel.
Ja.
Aber du kannst eben da auch ganz viel mit Humor machen und nichts fürchtet jetzt zum Beispiel der Hassverkäufer mehr, als einfach nicht ernst genommen zu werden. Das merkt man richtig.
Das ist ein Punkt, der mich immer umtreibt. Wie gehe ich mit diesen Vögeln um, ja? Wenn du sie ernst nimmst in dem Sinne, dass du über das Stöckchen springst, das sie dir hinhalten, machst, gehst du ihnen ja auf den Leim. Mhm. Wenn du sie schlecht behandelst, dann werfen sie dir vor, dass du sie in eine Opferrolle bringst. Ja, also die haben ja für alles eigentlich eine Gegenstrategie, aber ich finde tatsächlich, wenn du sie, ich sage mal, der Lächerlichkeit preisgibst, damit können sie am allerwenigsten umgehen. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch als Gesellschaft ein Stück weit lernen müssen, was wir als politische Akteure auch lernen müssen. Weil, wie gesagt, wir gehen denen allzu oft ziemlich plump auf den Leim. Und das kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen sie als das darstellen, was sie sind, nämlich eigentlich Würstchen, die relativ wenig zu liefern haben, was inhaltliche Programme angeht. Und dass sie eigentlich ihr ganzes Geschäft auf negativer Emotion aufbauen. Und das ist das Schlimme eigentlich.
Ja, also man kann es zum Beispiel auch da gerade in den USA jetzt beobachten. Jetzt haben sie sich auf diesen Tim Walz eingeschossen und was ist das erste Hauptthema, das sie da irgendwie benutzen? Oh mein Gott, er hat irgendwie Tampons auf Jungstoiletten gelegt. Also so dieses klassische, habt bitte alle Angst vor Transsexuellen irgendwie, ja, wo man dann, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das ist ja, es geht um eine so geringe Menge an Menschen, also ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber daran merkt man einfach, also dann reden sie von, ja, und der will jetzt Geschlechtsumwandlungsoperationen für Minderjährige und plane, also für Minderjährige gibt's schon mal gar nicht. Und ich habe kürzlich die Zahl gelesen, diese Operation, da hat jemand diese Gegenüberstellung gemacht. Es gibt 76 Millionen 600.000 Jugendliche in den USA und die Zahl dieser Operationen, die angeblich jetzt ja so ein Verkaufsschlager der bösen Pharmaverschwörung sind 240. Aha. 240.
Ja, okay.
Also wenn wir die jetzt abziehen, bleiben immer noch 76 Millionen 600.000 übrig. Also das ist wirklich, und daran kannst du sehen, das ist alles einfach nur, die suchen sich irgendein Thema, wo sie denken, sie können an irgendwelche Emotionen appellieren. Ja. Das hat nichts mit Politik zu tun.
Ja,
einfach nur Machtgier.
Das ist Machtgier und das ist vor allem Ängste erzeugen und Ängste schüren, die Leute haben. Diese Angst davor, Identität zu verlieren. Das ist ja etwas, ich sag mal, du kennst ja die Sprüche auch bei uns. Die wollen uns unsere Bratwurst oder die wollen uns unser Schnitzel wegnehmen. Ja,
ja, ja, genau.
Als ob irgendjemand irgendwem eine Bratwurst wegnehmen will. Also es ist irre. Es soll so ganz niedere Ängste sozusagen ansprechen. Aber umso wichtiger ist es ja, sage ich mal, dem etwas entgegenzusetzen. Ich habe in deiner Liste noch ein paar andere Kandidaten gesehen. Jetzt gucke ich mal rüber. Das Thema Wipers hat mich sehr gefreut, als ich das bei dir gesehen habe. Das lasse ich mal reinspielen. Ich habe tatsächlich, diese Woche war ich bei Mannheimer Morgen zum Interview und dann sagte mir der Redakteur, die wollten ja auch wissen, was ich da mit dem Podcast zu treiben, habe ich meinen Musikgeschmack so ein bisschen geschildert. Dann sagte der Original, dass angeblich heute Abend, also die Pixies in Schwetzingen spielen. Die Pixies waren natürlich schon auch irgendwie eine geile Band, so in den 80ern, wo ich, du warst elektrisiert, weil sie haben einen Sound gehabt, den eben kein anderer hatte. Also das fand ich dann schon ziemlich cool, dass die noch unterwegs sind. Nicht jede Band, die heute noch unterwegs ist, ist auch unbedingt, ich sage jetzt mal, sehenswert. Ich war kürzlich mal bei Sisters of Mercy und war zu Tode enttäuscht, weil die waren für mich immer, was Musik angeht, eine meiner Top-Bands. Was die teilweise heute live performen, ist echt schwierig. Aber jetzt lassen wir mal kurz die Wipers hören. Ja, ich habe dir angesehen, es hat dich zurückversetzt, mich auch.
Ja.
Es war legendär, in den 80ern Wipers zu hören auf dem Weg zu dem Konzert. Ich weiß noch, das allererste Konzert, das ich selbst mit Auto angefahren habe, war im Longhorn in Stuttgart, The Pogues. The Pogues in den späten 80ern mit Shane McGowan auf der Bühne und die Wipers auf dem Heimweg. Hey, es war unglaublich. Es ist eine Musik, du hörst heute zwei Töne und du bist sofort wieder drin. Was waren so deine, sage ich jetzt mal, zwei, drei Bands, die du in deiner Zeit der Musik, ich sage jetzt mal musikalisch, des musikalischen Erwachens, so mit 15, 16, 17 gehört hast? Was waren, das dürfen auch durchaus schwierigere Themen sein. Wir sind da nicht so eng.
Also es ist ja so, ich bin ja ein großer Fan davon, nicht dem Trend nachzugeben, dass man immer möglichst exklusive Geheimtipps raushaut, sondern auch durchaus mal dazu zu stehen, wenn man irgendwie was mag, einfach was populär ist, weil das ist so für mich so ein Ding, dass ich immer denke, ja, hey, wenn irgendein Song populär geworden ist, ja, was kann denn der Song dafür? Bei mir ist es jetzt so, dass ich sehr, sehr unterschiedlichen Einflüssen unterlag und deswegen da ein absolutes Kraut und Rüben zu bieten habe. Also ich habe, weil wenn du mich jetzt fragst, mit 15, dann war der Haupteinfluss meines Vaters der, dass ich quasi religiös Kraftwerk gehört habe.
Sehr schön.
Da war gerade Electric Café, heute eher bekannt mit als Musik Nonstop, rausgekommen.
Ja.
Eine Platte, die gerne ein bisschen gehatet wird, die ich allerdings für eine ihrer besten halte, weil die sehr konsequent ist und viele sehr ungewöhnliche Dinge getan hat, die danach sehr, sehr, sehr prominent in der ganzen Techno-Club-Szene geworden sind.
Warst du letztes Jahr in Karlsruhe, als sie gespielt haben, vor dem Schloss?
Nein, leider nicht.
Schade.
Ich habe leider zu viel zu tun.
Ich habe ein paar Mitschnitte, ich schicke dir was.
Sehr gut. Von meinem Bruder hatte ich gleichzeitig, in seinen frühen Jahren hatte er irgendwie sehr, sehr viel Queen gehört. Das bin ich bis heute nie wieder losgeworden. Liegt ein bisschen auch daran, dass ich eigentlich auf dem klassischen Klavier komme irgendwie und deswegen, das hat mich da auch immer so ein bisschen abgeholt, dieser Crossover. Von meinem Bruder etwas später habe ich dann genau solche Einflüsse wie hier, so Vipers. Hm. Und also Godfathers war zum Beispiel auch irgendwie so ein Thema. Toy Dolls, oh mein Gott, wir haben so viel Toy Dolls gehört.
Hey, ich war einmal Ordner bei einem Toy Dolls Konzert.
Ordner. War das in der Röhre?
Nein, das war bei mir in meinem wunderschönen Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Da haben die Toy Dolls in einem altehrwürdigen Konzerthaus gespielt und die Mädels und Jungs in den ersten paar Reihen, die haben sich fast die Luft abgedrückt, dann haben wir sie halt rausgezogen und haben sie wieder zur Seite gebracht. Aber es war unglaublich, die Toy Dolls mal live zu sehen. Nelly the Elephant als Beispiel.
Ja, absolut. Nelly the Elephant oder mein Favorit ist ja tatsächlich da, wo sie richtig absurd geworden sind. Warte mal, wie heißt das noch? Florence is deaf, but there's no need to shout.
Right.
Einfach ein Lied, wo der Sänger ruft, Florence. Ja. Klop, 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 Florence.
Ja, genau.
Und Florence macht die Tür nicht auf. Also das war so eine Zeit. Ja, und also natürlich, ich meine, hey, als deutscher Teenager mit leichter Punk-Affinität hast du natürlich die Ärzte gehört. Das gehört einfach dazu damals. So.
Ja.
Gut, da gab es immer so ein bisschen Team Hosen und Team Ärzte. Ich war eher Team Ärzte.
Ja.
Und ja, gleichzeitig habe ich Chopin gehört, weil ich halt sehr gern Klavier gespielt habe. Also das ist so.
Heute würde man sagen, Crossover im Quadrat, ja? Du hast im Prinzip alles. Und das ist ja eigentlich das Gute, ja? Musik ist ja wahnsinnig vielfältig. Und ich glaube, sich selbst dazu beschränken, wie du es ja vorhin beschrieben hast, das ist meistens ziemlich dusselig, weil es gibt so unglaublich witzige und gute Sachen aus ganz vielen verschiedenen Genres. Und das zusammenzubringen, das ist eigentlich das, was, glaube ich, auch Musik so interessant macht, weil sie so vielfältig ist. Lieber Derek, jetzt machen wir einen Knopf an den ersten Teil. Ich kündige den Soundwechsel an, dieses Mal mit meinem Kollegen Jonas Hoffmann aus Lörrach. Jonas wird uns jetzt in den nächsten 2 Minuten ein bisschen was zum Thema der heutigen Sendung sagen. Wir hören uns gleich wieder.
Super.
Der Soundwechsel.
Hallo Andi. Wir haben ja die Aufgabe bekommen, dich von unserer Musik zu begeistern. Und ich weiß nicht, ob es nötig ist, dich von der Musik zu begeistern, aber ich habe mir das Lied Good Riddance von Green Day rausgesucht. 2 Hintergründe dazu. Der erste ist, das ist die Musik meiner Jugend. Bei uns in der Klasse gab es so 2 Gruppen. Die einen haben Hip-Hop gehört, die anderen eher Punk oder in meinem Fall ja dann auch eher Soft-Punk. Und das war wirklich die Musik meiner Jugend. Und dann hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe als Auszubildender gearbeitet. Die Kohle war sehr, sehr knapp. Und dann habe ich mitbekommen, dass an dem Freitag, also aktuell, Green Day in Basel spielt. Und ich bin dann mit dem Fahrrad rüber nach Basel gefahren. Das sind so 5, 6, 7 Kilometer. Habe mich dort vor die Halle gestellt und habe dann ein Ticket zum halben Preis noch bekommen, was ich mir dann auch, obwohl es Schweizer Franken waren, leisten konnte. Und dann alleine in dieses Konzert gegangen. Und es war ein grandioses Konzert. Und ganz zum Schluss stellt sich Billy Joe Armstrong, das ist der Sänger und Lead-Gitarrist, nach vorne auf die Bühne und spielt alleine auf seiner E-Gitarre dieses Lied. Und dieser ikonische Moment, an den habe ich mich und werde ich mich sicherlich auch immer erinnern. Und genau dieser Song, der so voller Ironie, Melancholie und auch Trotz ist, ist etwas, was mich sicher auch angetrieben hat, erstens irgendwie dann selber mal Gitarre zu lernen, selber Musik zu machen selber in der Band zu spielen, aber später dann auch irgendwann vielleicht auch ein Studium anzufangen und dann nochmal neue Schritte zu gehen, das mich bis hin in die SPD-Fraktion gebracht hat und mir die Ehre gibt, mit dir gemeinsam Politik zu machen.
Ja, meine Lieben, nach dem Soundwechsel kommen wir in den zweiten Teil des heutigen Podcasts Soundcheck Politik. Ihr wisst, ich habe heute Derek von Krog, den künstlerischen Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, zu Gast. Und ich wollte jetzt einfach mal nachfragen, lieber Derek, du hast ja durchaus eine vielfältige Vita, gerade auch aus der Musik kommend. Was war so, ich sage jetzt mal, der Grund, dich für diese Stelle an der Popakademie zu interessieren? Wie hat's dich nach Mannheim an die Popakademie verschlagen?
Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Mach also es das. Es gibt eine banale Variante. Die banale Variante ist die, wir sind ja zwei Geschäftsführer an der Popakademie. Der Geschäftsführer des Musikbusiness-Bereichs ist Michael Herberger. Und Michael Herberger kenne ich seit gefühlt 2010 sowas die Ecke. Und wir haben uns vor allem bei Voice of Germany lange Zeit irgendwie unterhalten. Da war es so, da musste er zwischen Naidu und der Fernsehredaktion vermitteln und ich musste zwischen Nena und der Fernsehredaktion vermitteln. Und das sind ja schon, ich sag mal, Anspruchshaltungen, die gerne ein bisschen auseinanderlagen. Und da brauchte es so eine Balance aus irgendwie diplomatischem Geschick, ein bisschen Pragmatismus, aber auch so ein bisschen Auge auf, ja, nicht die eigenen Werte verlieren irgendwie und schon auch künstlerisch wichtige Dinge durchsetzen. Ich glaube, da hat er mich sehr schätzen gelernt, weil wir beide eine sehr ähnliche Mission hatten. Und Michael Herberger hat mich vor, ich weiß nicht, 2 Jahren, 1,5 Jahren irgendwann angerufen und hat gesagt, komm her, du musst das machen. Aber du musst dich normal bewerben, weil wenn ich dich da irgendwie vorschlage, dann hat das sowas von Vettern. Du musst da durch den normalen Prozess. Du bist da der Richtige. Das ist so die Kurzfassung.
Okay.
Meine persönliche Motivation ist nochmal ein bisschen eine andere. Ich habe immer während meiner Karriere oder wie auch immer man das nennen will, sehr, sehr gerne mit jungen Leuten zusammengearbeitet. Ich habe schon als Musikproduzent sehr viele Projekte gemacht, wo ich dann zum Beispiel mit Freunden, die Gymnasiallehrer sind, Workshops an Gymnasien gemacht. Ich hatte eine Freundin, die so eine super engagierte Lehrerin ist in so Migrationszentren, also mit so angeblich schwierigen Schülern und ne, das ist mehr so Gesamtschulen irgendwie und dann kam die halt irgendwie auch und sagte, ey, zeig denen mal, was es da so alles gibt, dass die mal eine positive Motivation da bekommen. Sowas habe ich alles immer sehr, sehr gern gemacht. Ich habe viele Projekte mit Kindern gemacht und als ich 15 war, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich Musikproduzent oder Lehrer werden will. Also ich habe das irgendwie schon immer sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Und dann ist es so, ich bin jetzt nicht mehr Musikproduzent, sondern bin jetzt ja beides.
Ja.
Weil ich kann schon immer noch neben meiner Tätigkeit hier als künstlerischer Direktor schon weiter Musik produzieren. Ich finde das auch super wichtig, dass du nicht so ein weltfremder Akademiker dann auf Dauer wirst, sondern im echten Leben tätig bleibst. Ja, und jetzt habe ich halt einfach beides.
Du bringst in der Funktion ja irgendwie beide Welten ein bisschen zusammen. Und ich finde das eigentlich ziemlich genial, weil ich glaube, die Brücke zwischen der Hochschulwelt, ja, also oder insgesamt dem Bereich der Ausbildung in die Wirklichkeit, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil du natürlich auch von deinen Studierenden mit einer gewissen Autorität verbunden wirst. Du weißt ja, über was du sprichst, weil du Teil des Business bist und weil du denen, glaube ich, dadurch natürlich auch einen besseren Rat geben kannst als einer, der, ich sage es mal, das aus der Entfernung sieht oder sich das angelesen hat. Deswegen fand ich damals, als ich gehört habe, dass du den Job übernimmst, fand ich das eine super Idee und deswegen finde ich auch, den Weg der Popakademie, den verfolge ich ja auch so ein bisschen aus der Distanz, einen total interessanten. Was glaubst du, kannst du, ich sage jetzt mal aus dem, was du bisher gelernt hast in deiner Biografie, den Leuten denn mitgeben, die jetzt bei euch, sind ja verschiedene Bereiche, die kannst du ja vielleicht nochmal benennen, die an der Pop-Akademie sind. Da gibt's ja die Leute, die sich mehr um den Business-Teil kümmern, da gibt's die, die eher im Kreativbereich unterwegs sind. Was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist extrem wichtig, dass wir da vernünftige Lehrkräfte, Professoren, Leute haben, die den Leuten was mitzuteilen haben? Was sind so die wichtigsten Kriterien, die ihr an eure eigenen, die ihr als Ansprüche an euch selbst stellt?
Es gibt diesen bösen Spruch unter Musikern, nicht nur unter Musikern, aber auch insbesondere unter Musikern, der da sagt, those who can't teach. Ne? Die, die es nicht drauf haben, die werden dann Lehrer. Das ist ein sehr, sehr böser Spruch und das ist immer so ein bisschen so ein Grundvibe, gegen den man ankämpfen muss. Insbesondere auch, weil gerade die Popmusik ja so ein bisschen als so ein Hort der kreativen, genialen Naivität gilt. Die Leute wollen gar nicht wissen, dass du Popmusik vielleicht kompetent gelernt hast. Die Leute möchten eigentlich lieber, dass du ein naives Genie bist. Ja. Das ist so das, was man von Popmusik gerne erwartet. Ja. Das hat natürlich hinter den Kulissen nicht sehr viel mit der Realität zu tun. Nichtsdestotrotz ist es so, dadurch, dass es so diese Vorurteile und Ressentiments gibt, gegen sowas tritt dieses Haus seit 20 Jahren sehr erfolgreich an. Ich darf da sehr ungeniert mit angeben, weil es ist ja alles gar nicht mein Verdienst gewesen, weil ich ja erst sehr neu drin bin. Es ist halt einfach so, dass alle Dozierenden hier, also 95%, sage ich mal, sind Leute, die zwischendurch auf Tour sind, in Studios arbeiten. Also wenn du hier bei Frank Itt irgendwie Bassunterricht bekommst, dann kommt der vielleicht gerade von der Tour und muss auch morgen wieder weg, weil das nächste Konzert ist. Und ja, auch wenn es natürlich so ist, dass auch andere Leute dir gut Bassunterricht geben können, es hat schon irgendwie mehr Realitätsbezug, wenn das jemand tut, der wirklich genau aus der Situation kommst, in die du als Studierender auch hin willst. Ja. Da wird's dann auch ganz schnell gar nicht mehr so musikalisch, sondern auch sehr praktisch. Wie ist das Leben als Musiker? Du hast viel mehr Input von Leuten, die genau diese Realität leben, die du irgendwie nur so in der Ferne vor dir siehst.
Ja.
Und ja, also ich möchte damit jetzt überhaupt nicht irgendwie Leute schlecht reden, die sich ihr Leben lang auf pädagogische Qualität konzentrieren. Das ist immer eine Balance, die man finden muss. Ja. Ich habe das selber hier im ersten Jahr gelernt, dass wenn du zum Beispiel dann den neuen heißen Produzenten, der ganz jung ist, irgendwie ranholst, dann ist das vielleicht gar nicht unbedingt so, dass der wirklich der Beste ist, weil ich hatte zum Beispiel da mit einer Person gesprochen, die ich jetzt nicht benenne, die dann gesagt hat, das ist keine gute Idee, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich das, was ich tue, den Leuten vermittle. Ne? Also man muss da verschiedene Faktoren abwägen, aber man findet da schon eine gute Balance. Und ich habe, wie gesagt, hier 20 Jahre Vorarbeit, an denen ich mich orientieren kann.
Sehr gut. Wie nimmst du es wahr, was die Studierenden angeht? Wir haben ja durchaus gerade jetzt durch Corona und die damit einhergehenden Beschränkungen schon viele Künstlerinnen und Künstler gehabt, die da echt in eine auch Existenznot kamen. Nimmst du wahr, dass das bei Leuten, die jetzt bei euch kommen, also ich sag's mal ganz hart, merkst du, dass möglicherweise Leute eher einen anderen Weg gehen, weil sie sagen, das schreckt mich eher ab? Ja, also ich gehe ja da auch ein Stück weit ins Risiko. Oder wie gehen auch die Leute, mit denen du redest, mit dieser durchaus Ambivalenz auch des Künstlerdaseins um? Ja, wahnsinnig viel Freiheit, auch was kreativen Geist angeht, aber natürlich was die ökonomische Seite angeht, durchaus auch für manche, denke ich, eine Situation, wenn sie jetzt nicht aus einem ganz reichen Elternhaus kommen, die ja auch ein gewisses Wagnis darstellt.
Das ist in der Tat ein Wagnis. Also die Leute, die zu uns kommen, sind schon mal grundsätzlich im rein positivsten Sinne sowieso alle wahnsinnig. Ne? Du brauchst einen gewissen Wahnsinn, um sowas überhaupt dich zu trauen. Das ist schon so. Es gibt minimale Verschiebungen in Richtung sicherere Position. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz einmal so ein bisschen einen Abriss machen, was wir alles anbieten, irgendwie, dass man das ein bisschen da einsortieren kann. Also es gibt grundlegend den Business-Bereich und den kreativen Bereich. Ich beschreibe jetzt mal den kreativen Bereich näher, weil das mein Bereich ist. Da kannst du werden ein Performing Artist, so Live-Musiker. Also das ganz Klassische, was man sich vorstellt, Schlagzeug, Bass, Keyboard, Gitarre, Gesang. Es gibt den Singer-Songwriter, da geht es sehr auch um Komposition. Und dann gibt es sehr gefragt den Bereich Producing. Und dann gibt es noch so Unterbereiche wie Producing eher band-orientiert, recording-orientiert oder mehr elektronisch orientiert. Also es gibt dann immer noch so kleine Unterteilungen. Und dann gibt es, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das sind Dinge, die es im Bachelor gibt, und im Master gibt es dann zum Beispiel noch den sogenannten Educating Artist. Das ist jetzt nicht dasselbe wie eine reine Lehrerausbildung, weil das sind schon immer noch Künstler, aber Künstler mit einem besonderen Auge auf Vermittlung dieser Kunst. Und es gibt so ein bisschen einen Trend in Richtung des Educating Artist, das merkt man. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass du überall hörst, es gibt nicht genug Musiklehrer und es gibt jetzt die Ganztagsschule und es wird da werden so viele Leute gebraucht. Das ist tatsächlich zum Beispiel ein Punkt. Diese Leute, die können rausgehen, die werden sofort vom Markt weggefressen, kaum dass sie bei uns zur Tür raus sind. Generell ist es ja außerdem auch so, dass ja, die Musikbranche, das ist was Riskantes, aber wenn man jetzt mal die Kreativbranche als Ganzes nimmt, also Musik und Film und Computerspiele und so, weil das ist ja alles, das sind alles Medien, wo du Musik brauchst.
Ja.
Also wir sind größer als der Maschinenbau und die Chemieindustrie. Ne? Also das ist, man muss da gar nicht so tief stapeln. Ne? Die Kreativbranche an sich ist gigantisch und diese Leute werden schon gebraucht. Und der Zuschauer denkt dann immer, ja, okay, zeig mir die Leute, die berühmt geworden sind. Also es gibt natürlich, wir haben so diverse bekannte Gesichter. Da geht's dann so um das klassische Prinzip, ich gehe an die Popakademie, dann werde ich danach eine berühmte Sängerin. Für mich viel beeindruckender ist aber eine nicht enden wollende Liste an Produzenten und Komponisten und also all die Leute hinter den Kulissen, die du gar nicht siehst. Und da spricht man gerne inzwischen von der Popakademie-Mafia.
Okay. Also ein Netzwerk, das es da ja eigentlich gibt. Aber das ist ja auch Sinn der Einrichtung, glaube ich, oder?
Total. Es ist ein unfassbares Netzwerk. Du findest diese Leute absolut überall. Und wenn du so ein Alumni-Treffen machst, dann ist da wirklich, da kannst du einen richtig großen Laden mieten, der ist einfach rappelvoll mit lauter Leuten, die dann im Business bei Universal und Google und sonst wo arbeiten. Und dieses Netzwerk und überhaupt diese Community ist natürlich auch das Hauptfeature.
Klar.
Also bei aller Liebe zu dem, was wir lehren, ehrlich gesagt, eigentlich ist das fast wurscht, weil am allermeisten lernen die Leute von den anderen Leuten.
Ja.
Und von dem Umstand, dass du da in einem Haus sitzt mit 450 anderen Verrückten und siehst, was die tun und die sehen, was du tust und man tauscht sich aus, das ist der Hauptinhalt.
Ja. Und ich mache gleich noch Werbung, weil ihr habt ja bei euch in der Popakademie unten auch so einen schönen kleinen Konzertsaal und ihr macht ja auch regelmäßig Konzerte und künstlerische Aktivitäten und ich kann es nur bewerben für alle Leute, die da vielleicht mal in der Nähe sind. Schaut euch da mal um. Es ist unglaublich kreativ, vielfältig, was da passiert, was präsentiert wird. Und ich glaube, für die Studierenden ist es wichtig, wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, da hat Mannheim wirklich eine Perle oder die gesamte Region Rhein-Neckar, das geht ja bis nach Rheinland-Pfalz rüber, nutzt das Angebot der Popakademie. Ich finde es großartig. Wenn ich dich zum Abschluss fragen darf, Derek, wir sind ja auch hier als Landespolitiker immer unterwegs und sagen, was können wir tun, damit solche Vorbildeinrichtungen wie die Popakademie auch in Zukunft ihren Job gut machen können. Was siehst du so als, ich sage jetzt mal, die wesentliche oder die wesentlichen Herausforderungen für die Popakademie so in nächster Zeit? Klar, ihr müsst die richtigen Studierenden finden, ihr braucht gute Lehrende, die bereit sind, unter den Rahmenbedingungen dort auch ihr Wissen weiterzugeben. Was sind so die ein, zwei Baustellen, die dir einfallen?
Also die offensichtlichste ist natürlich immer Budget, so, sorry, ist natürlich einfach so.
Ohne Moos nichts los auf gut Neudeutsch.
Richtig, genau. Nun ist es so, wir stehen auf sehr guten Füßen. Es könnte immer alles natürlich noch ein bisschen besser gehen und wir sind auch tatsächlich, weiß ich aus Backstage-Gesprächen, wir sind fürs Land, ich sag das jetzt einfach mal so, wir sind ein ziemliches Schnäppchen, was das so angeht, was unser Gesamtbudget angeht im Vergleich zu der Menge an Studis, die wir betreuen. Und wir haben keine Probleme tatsächlich in der Akquise. Wir sind unfassbar privilegiert dahingehend. Also es gibt viele Einrichtungen, die wirklich Probleme haben, Bewerber zu finden für die Bildungsangebote. Bei uns ist es wirklich echt umgekehrt. Bei uns rennen sie uns die Tür ein. Also wir haben pro Semester 40 Leute, die wir dazu nehmen können. Und ja, da melden sich knapp 500 Leute drauf an. Also das ist schon ein Schlüssel von über 1 zu 10. Das ist ganz schön gnadenlos. Aber das bestätigt einen natürlich auch ein bisschen in dem, was man tut. Wenn wir jetzt mal weggehen von diesem ganz nüchternen, ja okay, wir können immer Geld brauchen und wir können auch immer Spenden brauchen und so. Ne? Wenn man davon mal weggeht, ist tatsächlich, glaube ich, das Wichtigste, ich sag mal, eine Wertschätzung dafür, dass Kunst ganz allgemein, Popmusik schon auch ein bisschen im Besonderen, aber eigentlich Kunst ganz allgemein für mich ein Schutzschild der Demokratie und der Gesellschaftsqualität ist, was so in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Ich wünsche mir sehr, ganz abstrakt, aber ganz dringend trotzdem, dass die Leute wieder mehr begreifen, diese Art von Kunst und dieses Miteinander, ne, auch so die sozialen Aspekte, wenn du auf ein Konzert gehst und so, das macht ganz, ganz viel gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Und auch viel von dieser Happiness, die wir jetzt wieder so ein bisschen gerade irgendwie diagnostizieren, dass es so langsam jetzt wieder weggeht von diesem, alle graben sich ein, alle sitzen nur noch im Wohnzimmer vor einem Laptop und lassen sich aus ihren Social Media irgendwie den Hass verkaufen. Da ist Musik und Kunst allgemein einfach ein sehr, sehr wirksames Gegenmittel, ohne dass man seinen Arzt oder Apotheker dazu befragen muss, finde ich. Und ja, also da einfach die Wertschätzung und die Erkenntnis, wie wichtig das ist.
Das ist, finde ich, ein geniales Schlusswort, lieber Derek, das Thema Musik, Kunst insgesamt als Schutzschild der Demokratie zu verstehen. Danke dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir haben im Herbst mal Gelegenheit. Ich komm sicherlich mal in Mannheim vorbei, dass wir das fortsetzen. Ich würde mich sehr freuen. Das war für heute die neueste Folge des Podcasts Soundcheck Politik. Und ihr wisst es, mit diesem Satz beende ich immer meinen Podcast. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Die guten alten AC/DC haben das gesagt. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Dort findet ihr mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen gerade auch zu diesem Podcast habt, schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ich freue mich, lieber Derek, wenn wir uns bald wiedersehen. Herzlichen Dank und euch allen alles Gute. Bleibt gesund.
Tschüss.